Herr Hostel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Sharon.
Ja, vielen Dank. Herr Hostel, in wenigen Tagen tritt der designierte US-Präsident Donald Trump sein Amt an. Für den 20. Januar ist seine Vereidigung angesetzt. Er gilt, Herr Hostel, aber schon im Vorfeld als ein sehr umstrittener Präsident. Wie würden Sie ihn einschätzen und beschreiben?
Dieser Mann ist einfach kein Leichtgewicht. Ja, das muss man einfach sehen. Da steht auch etwas mehr dahinter als zum Beispiel bei Obama, der mit großer Intelligenz und sehr viel Fleiß sehr federnd mit seinem Job umgegangen ist, aber keine null persönlichen Einfluss hatte. Der musste sozusagen in diesem Haifischbecken Washington schwimmen und hatte im Prinzip, wie soll man sagen, keine persönliche Macht. Er hatte auch gar kein Geld. Und das ist bei Donald Trump etwas anderes. Wir haben ja über diesen Mann oft gesprochen. Er bleibt natürlich abhängig, aber der riskiert auch was. Das ist kein, wie soll man sagen, kein windiger Vogel, der einfach nur dahin geht und versucht, sein Geschäft zu verbessern. Das allerdings tut er auch. Ja, das macht er immer. Der ist wirklich Geschäftsmann durch und durch. Aber der hat auch durchaus Prinzipien. Ich will vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, die heute nicht unser Thema sein soll. Aber er hatte vor, im Pharmabereich einen Sprössling der Kennedy-Familie einzusetzen. Und dann, 24 Stunden später, das geht jetzt im Moment so ein bisschen durch die Medien, aber nicht so viel, nur durch die systemkritischen Medien besonders, hat sein Team diese Kennedy-Berufung wieder zurückgenommen und hat die geleugnet. Und in der Pressekonferenz höre ich noch im Ohr die Worte von Trump: Ja, die Pharmaindustrie, und dann sagt er noch so mit, wie soll man sagen, einem negativen Tonfall dazu, Pharma, das seien ja ziemlich mächtige Leute. Das kommt alles nicht von ungefähr. Der Mann hat durchaus Töne angeschlagen, die es bisher in den USA nicht gab. Und bis heute weiß man natürlich nicht, wie weit er gegen die tatsächlichen Machthaber in Washington vorgehen wird. Eines wissen wir aber aus der US-Geschichte. Diejenigen, die es glaubwürdig getan haben, sind alle tot. Eines unnatürlichen Todes gestorben. Und das macht die Dinge eben etwas schwierig.
Herr Hostel, auch die Männer, die er bislang für verschiedene Ministerien ernannt hat, sind nicht wenige umstritten. Vom Verteidigungsminister bis hin zum Außenminister und so weiter und so fort. Was sagen Sie zu dieser Auswahl?
Ja, ich werde ja hier vom richtigen Mann gefragt, lieber Herr Scharogny, nämlich einem Iraner. Und dieses ganze Kabinett ist anti-iranisch eingestellt. Und gegen den Iran hat Donald Trump wiederholt fürchterlichste Drohungen ausgestoßen. Das ist sehr unangenehm. Es ist eine Strategie nach wie vor erkennbar, die vorsieht, dass man isoliert versucht, mit Russland eine etwas bessere Beziehung anzuknüpfen und dafür Russlands Verbündete, China und den Iran, in irgendeiner Form, wie soll man sagen, zu bedrängen. Und das ist natürlich eine Frage, ob das genau gelingt und ob das so weitergeht und wie weit das dann geht und ob das bis in den Krieg geht und was dann eigentlich in Nahost passiert. Das sind ja alles sehr, sehr unangenehme Dinge. Das Kabinett hat eindeutig einen Kartellschlag, nicht? Also wenn der Wirtschaftsminister Wilbur Ross ist und das ist ein Rothschildmann und wenn andere bei Goldman Sachs gearbeitet haben, dann wissen wir, dass im Grunde genommen eine tatsächlich neue Politik von Washington vermutlich nicht zu erwarten ist. Und diese Mischung einer engeren Bindung, als Obama hatte, an Tel Aviv, an das israelische Regime. Und dann eben diese Bereitschaft zum Konflikt sowohl mit dem Iran als mit China. Und dann die Geschichte, dass eben der Außenminister ganz offensichtlich nicht der Ansicht ist, man bräuchte unbedingt bessere Beziehungen zu Russland. Und konterkariert damit sozusagen den Mann, der ihn berufen hat, nämlich Donald Trump selbst, der das immer wieder gut geheißen hat und hat sich gegen Anwürfe verteidigt, er sei also in irgendeiner Form so eine Art Putin-Freund. Ja. Das sind alles Dinge, die finde ich eben relativ ernst.
Herr Hostel, lassen Sie mich hier an dieser Stelle, was die künftigen Beziehungen USA-Russland angeht, nachhaken. Sie haben eben gesagt, dass der neue Präsident, der designierte US-Präsident, versucht, Nähe zu russischen Präsidenten zu haben. Aber wie schätzen Sie den Präsident Putin? Glauben Sie, dass er auf solche Bedingungen und solche Äußerungen positiv eingeht?
Nein, das glaube ich eben genau nicht. Putin ist ein alter, gewiefter Hase. Er ist umgeben von alten Hasen und er hat vor allen Dingen den besten Außenminister der Welt, sage ich mal ganz locker. Das ist meine Einschätzung dazu. Das ist Herr Lavrov. Und die lassen sich von niemandem einseifen. Es ist ja nicht so, dass man in Moskau nicht sieht, was der Herr Trump macht. Und es ist auch sehr bedeutsam gewesen. Wir haben darüber gesprochen, dieses Telefonat vor einigen Tagen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und ihrem Regierungschef, dem Präsidenten Rouhani. Das sind einfach Dinge, das kann man nicht vom Tisch wischen. Auch die Anstrengungen, die Putin unternommen hat, um den Schulterschluss mit China einfach richtig enger werden zu lassen, die hören nicht auf. Da wird Washington schlicht nicht dazwischen kommen, weil Putin weiß, wenn er so dumm wäre, auf diesen neuen Leim zu kriechen, dann wäre er anschließend, wäre Russland erledigt, nämlich isoliert, abhängig vom Wohlwollen der USA. So wird das nicht gehen. Das wird er nicht tun. Aber das Problem ist eben auch, was machen die amerikanischen Kartellmedien? Was machen geheimdienstliche Aktivitäten gegen den neuen designierten US-Präsidenten Donald Trump? Nicht? Dieses sogenannte Trump-Dossier, so kann man das bei Twitter eingeben, das vermutlich gefälscht ist. Die Anwürfe, wie soll man sagen, Trump sei ein Parteigänger Putins und so etwas, das sind eben tatsächlich gefährliche Dinge. Da versucht man noch vor der Amtsübernahme des amerikanischen Präsidenten, versuchen die amerikanischen Geheimdienste, ihren innenpolitischen Einfluss zu verbessern. Das ist ein sehr ernster Vorgang. Amerika ist in Unordnung, in tiefer, katastrophaler Unordnung. Das kann man nicht anders sagen.
Herr Hostel, noch etwas, was dieses Kabinett hervorhebt, ist ihr finanzieller Zustand. Wie Medien berichteten, sind die fast alle Milliardäre, man schätzt ihr Vermögen, Vermögen des gesamten Teams von Trump auf etwa 14 Milliarden US-Dollar. Wird das nicht so ein Problem, ein Hindernis sein, Geschäfte, Amtsgeschäfte richtig voranzubringen?
Wissen Sie, das kann man eben so und so sehen. Ja? In anderen Staaten hätte ich dann geurteilt, schön, dass die alle reich sind, dann müssen sie dem Volk nicht mehr so viel stehlen. Ja? In diesem Fall kann man sagen, das sind ja kleine Oligarchen dabei, nicht? Also kleine einstellige Milliardäre. Die sind aber extrem abhängig auch von dem, was die ganz Großen einrühren. Ich will mal sagen, so Leute wie die Rothschilds, so Leute wie die Chefs, ehemaligen Chef von Microsoft und so etwas, Bill Gates. Es gibt ja diese ganz großen Oligarchen, die tatsächlich unter sich ausmachen, wohin diese Welt steuert. Und das bedeutet eigentlich nur, diese Milliardäre im Kabinett gehören zum Außenkreis, zum nächsten Ring sozusagen dieses Machtkerns. Sie kennen sich damit aus, sie können sich da bewegen, aber sie sind nicht sakrosankt, sie sind nicht außerhalb einer Gefahrenzone. Sie können durchaus verlieren. Trump wurde persönlich schon einmal von der Firma Rothschild gerettet, ja, als er pleite war. Trump war mehrfach pleite in seinem Leben. Die Mafia hat sich, also die klassische Mafia, sage ich immer, Mädchen und Drogen, ja, ich rede jetzt nicht von Kartellmafia, die hat ihn auch schon mal gerettet. Also das sind alles Verquickungen, die sind nicht sagenhaft gesund. Ob also dieses Kabinett nun arm oder reich ist, es steht unter dem gleichen Druck, wie alle US-Präsidenten immer gestanden haben. Und das macht die amerikanische Politik so außerordentlich schwierig, sowohl fürs eigene Volk als auch für alle anderen Völker in der Welt.
Noch etwas, was diese Regierung, dieses Kabinett einfach so undurchsichtig macht. Und das ist das, offenbar besteht zwischen Mitgliedern des Kabinetts von Trump kein Konsens. Ich will mal so ein Beispiel nennen. Der designierte US-Außenminister plädiert für mehr Nähe zu Moskau, während der Verteidigungsminister sich dagegen stellt und einen harten Kurs so vorschlägt. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, diese Dinge sind Donald Trump bei der Berufung dieser Persönlichkeiten sehr wohl bewusst gewesen. Das sind ja Dinge, die sind offen am Tage. Auch wir haben schon darüber gesprochen, dass sein Verteidigungsminister, der ja den wunderschönen Spitznamen Mad Dog, ja, verrückter Hund, trägt, dass dieser Mann tatsächlich antirussische Einstellungen hat. Und ich glaube, das ist natürlich sozusagen ein politisches Spiel, das Trump da betreiben muss, weil es ihm so vorgegeben ist. Und er lässt diese Persönlichkeiten in sein Kabinett, um den Streit, der sowieso in den Kartellen herrscht, über die Strategie, wie man nun vorgehen soll, an seinem Kabinettstisch zu haben. Damit hat er alle Kräfte in Schach gehalten, damit hat er die Stimmen der Wahlmänner bekommen. Das ist ja auch etwas, was mal schiefgehen kann. Es ist ja nicht so, dass die Wahlmänner gezwungen wären, alle. Einige sind tatsächlich gehalten, so zu stimmen, wie sie gewählt wurden, aber andere müssen das nicht. Das sind so freie Kräfte. Und es wäre durchaus theoretisch denkbar gewesen, dass am 19. Dezember eine Mehrheit der Wahlmänner sich gegen Trump ausgesprochen hätte. Und so ist das amerikanische System, das so kurz vor der Inaugurierung tatsächlich noch so ein Spruch gefällt werden kann, der das Wahlergebnis letztlich konterkariert. Ein Wahlergebnis, nebenbei gesagt, bei dem alle Vorsicht angeraten ist. Niemand weiß, wie viel war da Wahrheit dran, wie viel Tatsache, wie viel Fälschung. Ja. Das sind ja auch so Dinge in den USA, die außerordentlich schwierig sind, wenn 80-90% der Stimmen elektronisch nur gezählt werden. Und wir vorher, da haben wir uns auch drüber unterhalten, vor der Wahl ja feststellen mussten, dass es Softwares gibt, die auch in den USA angewendet werden und die jede Wahlfälschung, die gewünscht ist, auch ermöglichen.
Herr Horstel, USA-Europa-Beziehungen, da ist auch da nicht so Festes einfach vorhanden. Aber jedenfalls kann man sagen, dass die rechtspopulistischen Parteien in Europa da Nähe zu Trump finden. Bei denen brach Euphorie aus, als er gewählt wurde. Was meinen Sie dazu?
Nun, diese rechtspopulistischen Parteien, wie Sie die nennen, die gehorchen den gleichen Kräften innerhalb des globalen Kartellsystems. Sie sind Teil dieses Systems. Keine dieser Kräfte hat irgendetwas gegen die beiden Standbeine des Verdienstmodells dieses globalen Finanzkartells. Ich erinnere mal gerne an diese wunderbare Studie der berühmten schweizerischen Universität ETH, Eidgenössisch Technische Hochschule, aus dem Jahr, glaube ich, 2010, wo eben gesagt wird, alle Banken weltweit bilden ein Kartell. Und dieses Kartell lebt von Zinsen, von Zinseszinsen und von der privaten Geldschöpfung. Das sind zwei, drei vollkommen perverse Konstruktionen, die dazu geeignet sind, zugunsten eines Kartells den Globus auszusaugen. Eine vollkommen perverse Situation. Und diese neuen rechtspopulistischen Parteien sind sozusagen die Opposition, die sich diese Kartelle selbst geschaffen haben. Dass die gegen das Verdienstmodell dieses riesigen globalen Kartells nicht vorgehen, wundert mich gar nicht und ordnet sie zu. Und wir hatten in den letzten Tagen einen hochinteressanten Vorgang. Da hat die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo versucht, im Europäischen Parlament sich der liberalen Fraktion anzuschließen. Aber die liberale Fraktion ist traditionell mit den liberalen Parteien sozusagen so etwas Ähnliches wie, ich will mal sagen, der Parlamentshausmeister des Finanzkartells. Und diese Art Dinge sind eben außerordentlich traurig. Die Völker glauben, sie hätten eine Opposition und in Tatsache trifft das nicht nur nicht zu, sondern sie werden einfach nur tiefer in diese Knechtschaft gegenüber diesem einen großen Kartell und den anderen mit da dran hineingeritten.
Herr Horsel, lassen Sie mich auch etwas auf die innere Situation in den USA während der Amtszeit von künftigen Präsidenten zurückgreifen. Eins steht da fest oder fast fest, dass der neue amerikanische Präsident vermutlich mit den Sicherheitsbehörden in den USA Probleme haben wird. Das haben wir schon im Vorfeld in den letzten Tagen immer wieder gehört. Und ja. Es bleibt auch so. Wie wird die Zusammenarbeit zwischen dem neuen Präsidenten und diesen Sicherheitsbehörden aussehen?
Das wird tatsächlich kein leichter Ritt. Wir können das Verhalten des CIA-Chefs Clapper, der eine unglaubliche Schurkenpolitik betreibt, ja, und ein Kartellmann ist sondergleichen. Diese Bewegung können wir beobachten. Der war vorsichtig. Jetzt liegt es im Prinzip an diesem neuen Präsidenten, wie er mit diesen Diensten umgeht. Und er ist offenbar gewillt, da das ein oder andere Tänzchen zu wagen. Wir hatten in der Obama-Zeit unglaubliche Geschichten. Wir hatten also kurz bevor Obama sich dann schließlich doch dazu durchrang, 80.000 amerikanische Soldaten zusätzlich nach Afghanistan zu verschiffen, hatten wir ja in seinem Weißen Haus drei Eindringlinge. Ja, über zwei, so ein Pärchen, so ein Glamour-Pärchen wurde sofort berichtet, über einen erst später. Und im Grunde geht es darum, dem Obama zu zeigen, du bist auch im Weißen Haus nicht sicher. Trump hat sich entschieden, er hat seinen eigenen Sitz. Der hat im Moment noch gar nicht so richtig die Idee gezeigt, er wollte ins Weiße Haus gehen, sondern ist in seinem Trump Tower. Wahrscheinlich wird er das Weiße Haus schließlich doch beziehen, aber dass das alles kein leichter Ritt wird, das ist schon klar. Er wird also vermutlich in der nächsten Zeit versuchen, einen Mann seines Vertrauens in die verschiedenen Geheimdienste und in diesen Diensten an die Spitze zu bringen oder Männer seines Vertrauens. Das wird wohl die Hauptaufgabe sein und das Interessante an dieser Sache ist, das ändert gar nichts. Denn in den Diensten sind die Machtkartelle Washingtons dermaßen intensiv verwurzelt, dass selbst wenn der Spitzenmann ihm bereitwillig gehorchen würde, er ein Problem hätte, diesen ganzen Dienst nach seinem Wunsch umzumodeln. Und da sind ja unglaubliche Dinge passiert, nicht? Ich erinnere an diesen Fall, ich weiß nicht, ob wir den besprochen haben, aber da kamen in der Nähe von Khost in Afghanistan 5 hochrangige CIA-Leute ums Leben, die ausdrücklich direkt sozusagen mit Direktanbindung an das Weiße Haus dorthin geschickt worden waren. Und die wurden umgebracht von einem Selbstmordattentäter, der ebenfalls von der CIA kam. Sodass ich damals gemutmaßt habe, dass hier sozusagen die Kartell-CIA gegen Obamas CIA zugeschlagen habe. Das sind so Dinge, die durchaus möglich sind in den USA. Da ist eigentlich ein Machtkampf im Gange. Willy Wimmer ist ein bisschen weit gegangen, fand ich. Ich sehe jetzt im Moment in den USA noch keinen Bürgerkrieg. Aber Es gibt tatsächlich blutig ausgetragene Machtfäden, traditionell in den USA. In den USA wird einfach viel schneller getötet, auch innenpolitisch, als das zum Beispiel in Europa der Fall ist. Und diese Art Dinge müssen wir uns einfach vor Augen halten und müssen sehr ernst zuschauen, wie das da bei unserem großen Verbündeten weitergeht.
Herr Horstel, lassen Sie mich zum Schluss auch so eine weitere Frage an Sie stellen. Stehen den USA und damit der ganzen Welt ungewisse Zeiten bevor?
Leider, lieber Herr Scharokny, leider müssen wir das sagen, ja. Uns stehen ungewisse Zeiten bevor. Dass jetzt auch noch die USA in Unruhe sind, dass dort die Machtzirkel mit, wie soll man sagen, verschiedenen politischen Ansichten arbeiten, dass jemand nach oben kommt, der eine andere Strategie hat als jemand anderes, wobei wir am Ende immer sagen müssen, es passiert doch, was die Kartelle wollen, ob auf dem Weg A oder auf dem Weg B, ist praktisch unerheblich. Das macht die Sache nur komplizierter, aber es verändert das Spiel eigentlich nicht. Das Problem ist, jeden Tag rücken wir dem dringend notwendigen und überfälligen Finanzcrash näher. Und jeden Tag wird die Politik immer verrückter, nicht? Indien hat plötzlich das Bargeld abgeschafft. In Europa wird das überlegt. Das hat auch schon teilweise angefangen. Wer mehr als 10.000 Euro bei sich trägt, kann gar nicht einfach ins Flugzeug steigen. Also diese Art Dinge, das wird immer schlimmer werden. Und von daher gesehen gehen wir instabilen Zeiten entgegen, ob sie jetzt unbedingt mit dem Trump-Trouble zu tun haben, um das mal so zu sagen, oder ob das tatsächlich ganz neue Dinge sind, das ist praktisch unerheblich. Wir haben diese Grundtendenz auf dem Hintergrund eines bevorstehenden Finanzcrashs von Krieg bedroht zu sein, der an allen Ecken und Enden vorangetrieben wird. Wir müssen wachsam sein.
Vielen Dank, Herr Horstel, für diese Einschätzung.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokny.